ich habe das Antidepressivum als Schlafmittel eher genutzt und Depressionen habe ich immer abgelehnt. Ich habe keine Depressionen. Das sind keine Depressionen. Ich empfinde mich nicht als depressiv. Das ist ja auch das, was mich ausmacht. Also manche sagen dazu, boah, ey, die fängt 25 Sachen an. Mhm. Macht keins zu Ende. Aber von den 25 mache ich 3 zu Ende. Ist doch super. Also ich bin ganz viele Jahre falsch behandelt worden. Also ich bin auch Depressionen behandelt worden und da war auch von der ADHS-Symptomatik war noch gar nichts bekannt. Also mir war da noch gar nichts bekannt. Also Menschen, die einen Mittagsschlaf machen, sind mir suspekt. Menschen, die im Bett liegen und lesen, sind mir suspekt. Man liest an einem Tisch.
Ach so.
Aber nicht im Bett.
Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber. Hallo Nina.
Hallo Fabian.
Ja, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder. Du hörst dich knarzig an heute.
Ja, ich habe nicht gut geschlafen.
Das ist eine deiner Spezialtricks, ne? Nicht gut schlafen.
Ja, das passiert öfter.
Deine Superpower.
Ja, ich würde eher sagen mein Kryptonit, aber man kann das so.
Ja, ja. Oder deine Achillesferse. Ja.
Du warst, für alle die Folge nicht gehört haben, wir hatten ein schönes Gespräch in der vorletzten Folge mit
Alina und Markus.
Mit Alina und Markus. Und da ging es um das innere Team.
Ja.
Und du bist dann auch wohin hingefahren, um dein inneres Team kennenzulernen oder es zu vertiefen. Du kanntest das schon.
Ich kannte das. Es hat mich erinnert. Ich war letztes Jahr bei Silvana Perwan. Ich glaube, sie hat nichts dagegen, erwähnt zu werden. Und die bietet verschiedene Angstlösetechniken an und so Berufscoaching oder Coaching allgemein. Genau, und da war ich letztes Jahr ein paar Mal und habe mit dem inneren Team gearbeitet. Und das hat mir furchtbar viel Spaß gemacht, weil es so ein sehr intuitives, assoziatives Arbeiten ist, bei dem mir aufgefallen ist, wie selten man das im Leben darf oder soll. Dass man so gar nicht nachdenkt und ganz aus dem Bauch heraus die Dinge tut und auch seine Fantasie benutzen darf. Und da ich beruflich ungefähr 17 Nebenstränge aufgemacht habe und manchmal ein bisschen überfordert bin, dachte ich, jetzt gehe ich einfach nochmal hin und treffe mein inneres Team und sortiere den ganzen Scheiß. Aber zum inneren Team kam es nicht.
Oh.
Wir hatten zu viel zu tun vorher, aber ich gehe morgen nochmal hin. Vielleicht,
okay.
Vielleicht habe ich morgen eine Chance.
Und was habt ihr dann stattdessen gemacht? Statt inneres Team?
Es war so, ich glaube, das führt zu weit für ein Intro. Ich habe sehr viele Gefühle sortiert.
Okay, alles klar.
Also ja, mit Karten. Es gibt so ganz viele Karten mit so Schlagwörtern drauf und dann musste man immer ohne nachdenken, wehe, es hat zu lange gedauert, musste man die quasi auf verschiedene Stapel sortieren. Aber ja.
Okay. Dann fragen wir dich beim nächsten Mal einfach nochmal. Wir, das königliche Wir.
Ja,
wir
du und dein inneres Team.
Genau. Alles klar. Wo fahren wir denn gleich hin?
Wir fahren zu Alexandra. Alexandra.
Und Alexandra ist auch jemand, die uns angeschrieben hat und gesagt hat, ich möchte.
Genau,
erzählen und sprechen.
Ja, nach der ersten Folge sich gleich gemeldet und gesagt, falls ihr mal eine bipolare Störung Typ 2 mit ADHS haben wollt, kommt vorbei.
Okay, dann würde ich sagen, los geht's.
Los geht's. Hallo Alexandra.
Hallo Alexandra.
Hallo ihr beiden.
Du bist eine Gästin, die zu uns per Zuschrift kam. Du hast mir ja eine Nachricht geschickt. Und ich habe es auch bei dir vermieden zu googeln, obwohl ich deine Störung schon mal gehört habe. Aber ich glaube, ich habe nur Klischeewissen. Also wenn ich dich ohne zu beleidigen ansprechen wollte, würde ich sagen, du hast eine bipolare Störung.
Genau.
Fertig.
Eine bipolar-affektive Störung.
Eine bipolar-affektive Störung.
Ja, ich glaube, in der genauen Bezeichnung wird es so genannt, Typ 2. Also das wird unterschieden in Typ 1 und Typ 2.
Und was führt wahrscheinlich zu weit, ne? Was in Typ 1 krass unterscheidet?
Der Typ 1 ist manisch, depressiv, ja, und Typ 2 hypoman, was die Vorstufe, okay, der manischen Erkrankung ist.
Also aber das Ganze ein bisschen softer?
Ja, mhm, also nach Aussagen der Ärzte ja, aber ich habe eine Hypomanie, musst du wissen, kann genauso schnell in eine Manie umschlagen.
Okay, man braucht einfach eine Schublade für den akuten,
richtig,
Moment.
Ja,
okay,
brauchst du ja sowieso immer.
Und das ist das, was man früher sagte, manisch-depressiv.
Genau.
Ist das ein veralteter Begriff, manisch-depressiv?
Nein, gar nicht.
Oder ist noch genauso gültig?
Genau, der ist noch genauso gültig, ja.
Okay.
Und wir können es euch direkt konkret machen, wie sich das zum Beispiel im Alltag auswirkt. Du hast uns gesagt, die Situation hier direkt vor dem Mikro sitzen, mit einem gewissen Abstand, damit man dich hört, das ist für dich sauschwierig, hast du gesagt.
Das hat aber weniger mit der bipolaren Erkrankung zu tun, das hat was mit dem ADHS-Syndrom zu tun, weil ich beides mitbringe.
Ah, okay.
Also ne, das hat tatsächlich damit zu tun, okay, mit dem ADHS-Syndrom.
Das heißt, wie können wir dir jetzt helfen beim Gespräch, dass es für dich nicht so schlimm ist?
Also erstmal finde ich euch beiden ja jetzt super locker, ne? So, ich kann hier hampeln, ich merke das schon, ich kann die Arme schlackern lassen, die Beine schlackern lassen, so, ich kann auch mit dem Kopf nicken, ihr merkt, dass ich meine Finger schon bewege und all sowas, ne? Und wir machen irgendwann eine Pause.
Genau.
Dann hebe ich die Hand, gehen wir rauchen oder machen, genau, Gott weiß was.
Und falls du zu sehr hampelst, dass du nicht mehr ins Mikro sprichst, zeigen wir einfach nochmal,
genau,
drauf, dann gehen wir damit ganz offen um.
Ja.
Genau. Aber das heißt, du fühlst dich trotzdem auch ein bisschen wohl jetzt.
Ich fühle mich total wohl. Ich habe ja nette Gesprächspartner.
Okay. Und wann hast du rausgefunden, dass du das hast?
Vor 9 Jahren.
Mhm. Ist ja dann gar nicht mal so lange, ne?
Nein. Also ich bin ganz viele Jahre falsch behandelt worden. Also ich bin auch Depressionen behandelt worden. Und da war auch von der ADHS-Symptomatik war noch gar nichts bekannt. Also mir war da noch gar nichts bekannt. Und das kam sogar erst vor 2 Jahren, also die Testung da drauf und das andere vor neun Jahren.
Und ging es dir denn vorher gut oder hattest du vorher auch schon Schwierigkeiten,
nein,
mit dem Leben und es hat aber keiner einsortieren können?
Ja, genau. Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Leben, das ist ganz schön. Also es war letztendlich war es so, dass diese Depressionen, die mir diagnostiziert worden sind mit dem Medikament, dass mich das zumindest hat schlafen lassen. Also ich habe das Antidepressivum als Schlafmittel eher genutzt und Depressionen habe ich immer abgelehnt. Ich habe keine Depressionen. Das sind keine Depressionen. Ich empfinde mich nicht als depressiv. Also ich empfinde mich manchmal in einer depressiven Phase, aber nicht als das klassisch Depressive, sich nicht bewegen können, nichts mehr machen können, das war ich nicht.
Also hast du ein Gefühl dafür, das kann es noch nicht sein?
Ja.
Okay.
Genau.
Warst du schon auf der richtigen Spur mit dir?
Ich war mit mir auf der richtigen Spur. Ich wollte in eine besondere Klinik und die wollten mich lange Zeit nicht aufnehmen. Mhm. Und dann bin ich über einen Umweg dahin gegangen, dann bin ich da aufgetaucht auf der Station Alkohol und Tabletten und habe mich da eingewiesen quasi und habe gesagt, ich möchte jetzt hier entziehen. Was wollen Sie hier entziehen? Ich sage, ja, ich habe Problem mit Cannabis. Hatte ich irgendwann mal, hatte ich da nicht mehr. Und dann haben sie alle Bluttests mit mir gemacht und keine Ahnung. Und weder Alkohol noch Tabletten noch Cannabis gefunden und haben aber gemerkt, dass mit mir was ist. Und ich habe dann halt mit dem Psychologen dort, der die Akutversorgung dieser Entzugsmenschen gemacht hat, habe ich das besprochen, dass ich in eine Station, eine verhaltenstherapeutische Station im Haus will und bin über diesen Umweg gegangen, weil sonst hätte ich monatelang warten müssen, bis ich da aufgenommen werde.
In welchem Jahr sind wir jetzt?
Jetzt sind wir vor 9 Jahren.
Okay.
Mhm. Genau. Und da bin ich dann 9 Wochen gewesen.
Mhm. Also ich weiß wirklich nichts. Ich weiß, ich habe nur abgespeichert das, was die Wörter mir sagen, die ich kenne. Manisch ist ein bisschen drüber und depressiv ist depressiv. Und verläuft das in Wochenphasen oder wechselt das mehrmals am Tag? Ich habe mir wirklich nichts angelesen.
Total, also das kann ich dir leider nicht beantworten, weil bei jedem ist es anders.
Wie ist es bei dir?
Also bei mir ist es damals in Zyklen abgelaufen. Mhm. Also ich war depressiv, also ich hatte eine Depression, das habe ich deutlich gemerkt. Ich konnte kaum noch arbeiten gehen, ich konnte mich kaum noch um meine Kinder kümmern. Ich hatte keine Freude mehr am Leben und habe mich sozial isoliert. Und Das ging dann ein paar Wochen und dann bin ich so dolle aus dem Tod, also ich nenne das jetzt so, aus dem Dunkeln wieder aufgetaucht, dass ich, es ging mir so gut, dass ich überlegt habe, boah, wow, du kannst jetzt alleinerziehend auch noch einen Nachtdienst annehmen und habe mir noch einen Zusatzjob gesucht, weil ich ja auch immer mit meinen Töchtern die Herausforderung hatte, genügend Geld zu verdienen und bin dann tags und nachts arbeiten gegangen. Und das habe ich ein paar Wochen gemacht und dann kam ein sehr großer Zusammenbruch. Und da habe ich, weil ich sehr viel Verantwortung hatte auf der Arbeit, wo ich war, eine Psychologin war meine Vorgesetzte und mit der habe ich ein sehr reflektierendes Gespräch geführt und habe daraufhin gemerkt, so, das machst du jetzt nicht mehr und habe dann da gekündigt. Meinen anderen Job habe ich auch gekündigt und bin dann eben in diese Einrichtung gegangen.
Also jetzt als Nicht-Betroffene habe ich den Eindruck von so einer totalen Schwäche in so eine völlige Selbstüberschätzung.
Richtig,
genau. Aber man fühlt sich auch wirklich tagelang unbesiegbar und man kommt auch klar mit
dem
wenigen
Problem,
Schlaf.
Also das Problem ist, da mischt sich's. Das ADHS mit dem Bipolaren. Ich bin schon von jeher jemand gewesen, der sehr wenig Schlaf brauchte und der ein Wahnsinns-Energielevel hat. Also Menschen, die einen Mittagsschlaf machen, sind mir suspekt. Menschen, die im Bett liegen und lesen, sind mir suspekt. Man liest an einem Tisch.
Ach so.
Aber nicht im Bett.
Doch, natürlich
liest man liest im Bett. Man liest auch in der Badewanne, aber nicht im Bett. Also ich schlafe in meinem Bett 6 Stunden. Und stehe auf.
Und bist sofort hellwach.
Ich bin immer hellwach.
Okay.
Ja, also ich bin morgens früh da, immer schon. Und da mischte sich das. Und deshalb wir haben lange gebraucht, bis wir das auseinander dividieren konnten. Und die in der Klinik haben einer der Psychiater. Und meine Bezugsbetreuerin und mein Psychologe, die haben einen Test mit mir gemacht, der ging über einen sehr langen Zeitraum mit Fragebögen, mit den Beobachtungen, die die da gemacht hatten. Die kannten mich ja jetzt schon eine Weile und hatten auch vorher auch die Medikation für die Depression schon ausschleichen lassen. Ich hatte Wahnsinnsangst, ich kann nicht pennen. Natürlich konnte ich schlafen, also plötzlich konnte ich wieder schlafen. Und dann war da ein Moment dabei, hat mich der Psychiater gefragt, neigen Sie zum Risiko? Und da ist mir alles wie Schuppen aus den Haaren. Also wirklich, das war diese eine Frage.
Ein Schlüsselsatz
war das für mich, ja. So, und dann haben wir erstmal, also diese bipolare Erkrankung, oder die wurde mir dann diagnostiziert und dann natürlich mit gezielten Fragen, ne, und konnten die, sage ich jetzt mal, die Schwere des Ganzen auch einstufen, ne? Weil du kannst ja in der Manie, also du entwickelst ja Psychose. Ne? Mhm. Und eine Psychose hatte ich nie.
Sehr gut.
Bis jetzt.
Vielleicht fangen wir heute damit an.
Nein.
Bitte nicht.
Nein, und wenn, dann möchte ich auch die handeln können, aber kannst du ja nicht. Ich bin ein totaler Kontrollfreak geworden. Mhm. Ja.
Du hast vorhin gesagt, dass dir die Depression diagnostiziert wurde. Du wusstest, das stimmt nicht. Ich habe keine Depression. Du hast dich nicht so gefühlt. Wie hättest du denn damals das beschrieben, was mit dir los ist, ohne deine Diagnose zu haben?
Also ich habe gedacht, ich reagiere auf die Umstände meines Lebens, weil die Umstände meines Lebens sind entscheidend dafür, glaube ich auch, und meine genetische Disposition, dass ich so ein paar Sachen entwickelt habe, die bearbeitet werden müssen. Ne? Also so.
Und dieses, weil du ja meintest...
Guck mal, jetzt habe ich den roten Faden verloren, das erste Mal. Fabian, gib ihn mir wieder.
Naja, also du meintest, du fühlst dich ja nicht leblos und ich kann nicht aufstehen. Ne? Wir haben jetzt schon gelernt von dir, aufstehen geht immer. Das war es eng oder hast du dich aufgewühlt gefühlt?
Ja, eng, eng. Eng, also ne, ich bin ein total offener Mensch und ich liebe die Menschen. Ne? Und Unterhaltung, Austausch. Also normalerweise habe ich eine ganz große Raumpräsenz, wenn ich irgendwo bin. Mhm. Und da war nichts mehr vorhanden. Wirklich, also es war enorm schwierig. Ich habe das dann auch ganz dolle gemerkt in meinem Elternhaus, wenn ich da war. Ne? Ich habe sehr dysfunktionale Familienverhältnisse und ich konnte das alles nicht mehr ertragen. Und was halt natürlich auch ganz schlimm für mich war, ich konnte meinen Kindern nicht mehr die Mutter sein, die ich sein wollte. Und meine Kinder haben mir das ja auch gespiegelt, dass etwas ist. Ne? Aber die konnten das, also ne, welche 13-Jährige kennt sich mit einer psychischen Erkrankung aus. Ja. Ich kannte mich damit aus. Und dann warst du im Loch, also sag ich jetzt mal für ein paar Wochen, und dann tauchst du als schillerndes Wesen wieder auf, ne, und machst 4 Nächte am Stück, schläfst 3 Stunden, stehst auf und bist der felsenfesten Überzeugung, dass du wach bist. Mhm. Und ich hätte dich davon überzeugen können, dass ich wach bin. Aber das ist, also mein Arzt hat damals zu mir gesagt, da bin ich hingegangen wegen Rückenschmerzen. Und dann hat er zu mir gesagt, Sie kriegen keine Krankengymnastik, da müssen Sie sich bewegen. Ich gebe Ihnen Massagen. Da bin ich nie hingegangen. Ja. Ich will da nicht liegen.
Ja.
Wer soll denn da an mir rumdrücken? Ich will mich bewegen.
Ja.
So.
Also ich stelle mir das total anstrengend vor,
genau,
wenn du erzählst, dass du entweder im tiefen Loch warst oder eine schillernde Persönlichkeit. Das klingt für mich so, als hätte dir die Mitte gefehlt.
Ja, das ist auch richtig. Die Mitte hat mir gefehlt und die musste ich erstmal kennenlernen. Ne? Beziehungsweise, also so eine Krankheit wird diagnostiziert und dann geht es natürlich darum, wird das jetzt medikamentös eingestellt oder wird es nicht. Und die haben mir sehr viel Eigenverantwortung gegeben. Und ich habe lange Zeit, nachdem ich entlassen wurde, keine Medikamente genommen. Aber ich bin dann nach 3 Monaten, als ich diesen Umbruch und in eine andere Stadt mit meinen Kindern verzogen bin, und ab da ging es wieder los. Und ich konnte das nicht bewältigen, was auf mich zukam. Und dann habe ich mit der Klinik nochmal Kontakt aufgenommen und dann wurde ich eingestellt auf Medikamente. Und also die wollten in einer anderen Dosierung, dass ich das in einer anderen Dosierung nehme, aber ich habe das dann eigenverantwortlich 100 Milligramm von dem entfernt, was die eigentlich mir vorgeschlagen haben. Das hat sich dann eingependelt und das hat mir enorm geholfen.
Höher oder niedriger
hast du? Niedriger habe ich das genommen, ja.
Und du nimmst das bis heute?
Ich nehme das bis heute. Ich habe das letztes Jahr mal eine Zeit lang nicht genommen. Ich habe das über einen sehr langen Zeitraum ausschleichen müssen, weil ich in die Wechseljahre gekommen bin und Hormonspiegel erstmal angeguckt wurde. Und ich mit diesem Kuschelhormon, was ich zusätzlich auf die Haut geschmiert habe, viel Gutes bei mir bewirken konnte. Aber ich sage jetzt auch mal, eine ganz komplette Ausschleichung war nicht möglich und ich habe dann irgendwann wieder mit der Dosierung angefangen nach oben. Jetzt bin ich gerade bei wenigen 50, ne? Also das sind 150 weniger von dem, was ich genommen habe, oder 250 hatte ich vor 1,5 Jahren im Winter. Und ich glaube, das A und O einer bipolaren Erkrankung ist die Einsicht in die Krankheit und nimm deine Tabletten.
Dann kann man seine Mitte finden und klarkommen.
Ja, du kannst dann mit Kontrolle. Also du führst ein Selbstfürsorgetagebuch. Also du, das
jetzt auch?
Ich jetzt, Tag? Also nein, ich jetzt nicht, aber ich bin stabil. Mhm, okay. Ne, aber wenn ich merke, ich verarsche mich gerade wieder selber und jetzt ist es schon 2 Uhr nachts. Mhm. Ach, die Nacht ist so schön, ich kann ja noch wach bleiben. Ne? Ja. So, das sind alles so Sachen, die mache ich nicht. Ich habe einen ganz, ganz strikten Tagesrhythmus.
Wann musst du ins Bett?
Ich muss, jetzt im Moment habe ich Urlaub, ich muss jetzt bis 23:45 im Bett sein. Wann stehe ich dann wieder auf? Also ich mache das erste Mal um 5:30 dann meine Augen auf. Und wenn ich Glück habe, kann ich bis 7:20 schlafen. Aber dieses Glück haben ist auch falsch ausgedrückt, weil ich genieße es total. Also ich bin diejenige, die sehr früh die Würmer fängt.
Ja.
Ne, frühe Vögel machen sowas, oder?
Sagt man ihnen nach.
Ja.
Und wenn wir uns jetzt daten würden, was müsste ich über dich und deine Krankheit wissen, damit wir eine Chance haben, gut miteinander zurechtzukommen?
Du müsstest... nicht du müsstest.
Oder dürfte.
Du solltest dem offen gegenüber stehen, dass ich einen ganzen Rucksack mitbringe. Mhm. Aber mein Rucksack ist nicht deine Verantwortlichkeit. Mhm. So. Und ich wünsche mir, dass du auch einen Rucksack mitbringst.
Habe ich.
Super. So, du hast deine Werkzeuge, ich habe meine und wir finden unsere. Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Aber das kommt jemandem so vor. Also ich lebe nicht umsonst seit vielen, vielen Jahren alleine. Ne, ich möchte auch nicht mit jemandem zusammenleben. Mit meinem besten Freund vielleicht. Und ich freue mich auch, dass meine Töchter ausgezogen sind. Also das, ne?
Es diente ja natürlich jetzt auch mehr der Frage, also weil ich habe das auch in der Folge, wo es um meine Panik ging, erzählt, dass es mich immer total entlastet, wenn ich weiß, die Leute drumherum wissen Bescheid. Und wissen, warum ich vielleicht jetzt gerade irgendwie einen echt seltsamen Move mache.
Okay, ich erzähle dir jetzt ja noch was. Also Also meine Erkrankung ist so, dass mein Umfeld meine Spiegel sind. Mhm. So, also meine Freunde wissen, so, wenn ich drüber bin, sagst du mir das bitte. Und wenn ich dir widerspreche, redest du so lange weiter, bis ich dir es glaube. Und gelegentlich nehme ich meinen besten Freund mit zu meinem Neurologen. Mhm. Und meine Kinder sagen zu mir, wenn, weiß ich nicht, wenn ich die nachts um 23:30 anrufe, warum bist du denn nicht am Schlafen, Mama? So, wann gehst du denn ins Bett? Oder so geschickt stellen die dann die Fragen. Dann fragen die das ab.
Und die ADHS-Erkrankung, ist das jetzt bei dir noch zwei Krankheitsbilder, die bei dir individuell zusammenkommen, oder ist das öfters so, dass bei bipolaren Störungen
individuell.
Das, okay.
Ja. Also es gibt ADHS, na klar, also ich glaube mal, also was heißt na klar, die Affinität zu einer psychischen Erkrankung ist vielleicht damit sogar höher. Mhm. Aber das kann ich dir jetzt nicht wissenschaftlich belegen.
Aber war das schon, dass du das als Kind, als Jugendliches schon bemerkt und da war schon die Diagnose auch klar?
Nein.
Nein, das kam später.
Ja, war vor zwei Jahren erst.
War ein zappeliges Kind. So.
Das kennt, also das müsstest du ja noch wissen, ne? Also das ist schwierig, also als so ein Kind zu bestehen. Also das, der Struwwelpeter wurde ja genau dafür geschrieben, ne? Also ne, aus seinen Erfahrungen in der Psychiatrie hat er seinen Kindern diese Geschichten geschrieben. Also das war schon ich, aber wir durften auch so aufwachsen. Also ich durfte so aufwachsen. Also ich hatte ein ganz großes Glück, nämlich mein Vater kommt eigentlich aus dem Westerwald und da gab es einen Bauernhof und ich war nicht zu Hause. Mhm. Ich war zum Schlafen zu Hause und ansonsten war ich draußen in der Natur. Mhm. Und das ist auch immer meine Kanalisation für ganz vieles. Also sowohl, ich dachte ja gerade, ich habe ein Kontrollsystem, also und auch Sport ist mein Kanalisator für vieles. Und eben dieser Bewegungsdrang. Und meine Mutter sagte heute noch zu mir, wenn sie mit einem Lehrer gesprochen hat, dann haben die ihr immer gesagt, dass wenn wir an einem Wochenende wieder zurückgekommen sind in die Schule, dass das kaum möglich war mit uns. Ich bin meinem Schuldirektor mal über die Frankfurter Straße weggelaufen. Und Klassenlehrerin und er mussten mir hinterherrennen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. So, also es war schon immer so.
Ich gehe.
Genau.
Weil du diesen Bewegungsdrang hattest oder weil es auch innerlich eine Unruhe war? Ich will nicht
mehr. Also alles. 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 Ja. Alles. Also das ist halt auch so mit meinen Gedanken, ne? Dass ich immer befeuert bin von Reizen. Mhm. Ich konnte eine ganze Zeit überhaupt nicht einkaufen gehen.
Weil zu laut, zu.
Zu laut, zu viele. Kein Konzert mehr, nichts. Es ging gar nichts mehr.
Mhm. Und das geht jetzt wieder?
Ja. Am Rand. Okay. Am Rand geht das, ja. Also es gibt ja total viele Sachen, die ich gerne sehen möchte. Ist ja nicht so, als würde ich keine Musik mögen, ne? Aber besser nicht. Keine Menschen und auch keine Emotionen. Also irgendwo ein Raum voller Emotionen muss ich gehen, geht nicht.
Hochzeit, stehst du ganz hinten, damit du dann gehen kannst.
Also wenn meine Töchter heiraten, wird's schwierig. Ich stehe sowieso immer, dass ich gehen kann. Immer.
Und was ist mit Lesen und Filme schauen?
Ja,
Sachen.
Geht.
Ja, das geht
alles. Ja.
Also im Kino 90 Minuten sitzt.
Es gibt Filme, wo ich rausgehe, weil mir die Filme zu intensiv sind. Also Systemsprenger bin ich viermal rausgegangen. Aber das ist auch meine Geschichte.
Ja.
Mhm. Ja. Das war ja dann quasi planbar, ne? So, hast du wahrscheinlich selber nicht damit gerechnet, dass du da
den
Film.
Doch. Also ich habe im Studium ja auch ganz viele Filme aushalten müssen, ne? Also ohne Ansage unserer Dozenten, wo ich immer hinterher dachte, sag mal, ihr habt ja wohl nicht mehr alle.
Was hast du studiert?
Ich habe Sozialpädagogik damals noch auf Diplom studiert, genau, ja.
Und warst dann inhaltlich auch immer konfrontiert mit deiner eigenen Geschichte?
Immer. Ja.
Ich weiß noch gar nicht. Ich hatte nur so eine halbe Frage im Kopf.
Ich wollte noch aufs Lesen, dass man nicht im Bett macht, sondern ne, am Tisch oder sonst wo. Aber hatten wir es im Vorgespräch oder war es hier schon im Gespräch, dass Alexander gesagt hat, sie versteht nicht, dass man im Bett lesen kann?
Nee, war hier drin. Das war hier drin, Schatz.
Das war gerade schon, okay, alles klar. Aber ist es wirklich was, wo du dich entspannen kannst oder musst du dich zwingen, dann diese Geschichte zu
folgen?
Nein,
kann ich mich voll entspannen. Ja. Ich schreibe auch schon seit vielen Jahren, aber ich schaffe es nicht, etwas mit einem roten Faden zu schreiben.
Schreibst du assoziativ dann mehr? Mhm.
Einmal das, dann Briefe. Super. Postkarten ist auch super. Ich habe auch mal Kindergeschichten geschrieben. Aber das war eine Qual für mich. Also, und das soll ja keine Qual sein. Es soll ja, egal wie kurz, ne, es muss raus oder soll raus. Und Ja, ich mache so einige Sachen, die eigentlich nicht. Ich arbeite ja auch in einem Job, wo ich Büroarbeit habe. Aber Gott sei Dank ist mein Beruf total vielseitig. Also ja, und kann mich ganz viel bewegen in meinem Job.
Und dein Arbeitgeber, deine Kolleginnen und Kollegen, wissen die Bescheid?
Zum Teil.
Zum Teil.
Zum Teil.
Mhm. Ja. Und wie sind die Reaktionen, wenn du dich dann
öffnest? Befremdlich.
Ja.
Also unsere Gesundheitsbeauftragte ist da so ein laufendes Wunder. Also die hat, also eine Kollegin von mir hat sich vor einer ganzen Weile schon eigentlich, als die zu uns an die Schule gewechselt ist, geoutet mit Depressionen. Und da wird nicht nett mit umgegangen. Aber ich stehe zu meiner Erkrankung. Und ich stehe auch dazu, dass ich eine politische Haltung habe und eine Gesundheitsbeauftragte hat, sowas nicht zu sagen und auch nicht diese Ansichten zu haben. Ja, also ein Teil weiß Bescheid und das ist dann ja auch nochmal, da ich an einer Schule arbeite, habe ich ja mehrere Arbeitgeber. Ich habe ja meinen Direktor und meine Konrektorin quasi als täglichen Chef und Chefin. Dann habe ich eine Dienstaufsicht, weil ich bei einem freien Träger beschäftigt bin, und eine Fachaufsicht, die bei der Stadt Dortmund sitzt. Und ich habe einige Chefs und Chefin. Okay. So, und ich bin aber ganz, ganz locker und ganz easy, weil da sitzen so ein paar Pädagogentanten, die trinken noch gerne Tee und halten diesen Schild Selbstfürsorge im Job hoch. Und ich beantrage halt regelmäßig Reha-Kuren und habe jetzt wieder genehmigt bekommen. Das mache ich schon wirklich mit Sinn. Mhm. Also ich mache das nicht, weil ich zu faul bin zu arbeiten. So, oder weil mir der Job zu viel ist, sondern weil ich präventiv für den Arbeitsmarkt erhalten bleiben möchte. Weil es ist selten, dass man mit der Erkrankung voll arbeitet.
Aber dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstfürsorge für dich, die hattest du wahrscheinlich ja nicht von Anfang an.
Nein, ne? Das habe ich alles lernen müssen.
Das war wahrscheinlich auch mit Scham behaftet lange oder mit Schwäche?
Nein. Also Depression, ja. In Depressionen bin ich immer, ich bin so streng mit mir, ne? Also Depression, pfui. Das ist, ne, dass ich depressiv bin, das geht gar nicht. Das verstehe ich bis heute nicht. Aber ist so. Vielleicht ist das auch einfach ein Signal meines Körpers, mir zu sagen, so, junge Frau, jetzt ist Schluss.
Mhm. Jetzt reißt du dich mal zusammen.
Nee, jetzt kommst du mal zur Ruhe.
Sollen wir uns kurz zusammenreißen und Päuschen
machen? Oh ja, bitte.
Ja, alles klar. Dann gleich zum zweiten Teil. So, die Damen, wie war denn die Pause? Wie ist das Wertebefinden?
Mhm, super.
Ja?
Ja.
Schön, jetzt wieder hier zu sitzen, so eingeengt.
Ich würde da jetzt lieber draußen sitzen bleiben, ganz ehrlich. Aber das krieg ich noch hin.
Wie war denn das dann mit draußen sitzen, Sport machen, wenig schlafen, viel Menschen sehen und so? Wie war Corona für dich?
Ich habe eine totale Entwicklung in Corona gemacht. Muss ich sagen, es ist... Ich konnte immer schon gut alleine, ne? Und da war es dann aber so, dass ich auch, da ja ein ganz großer Teil Winter davon war, viel in meiner Wohnung gemacht habe, angefangen habe, Mandalas zu malen, Hörbücher zu hören, Game of Thrones angefangen habe zu gucken. Die Stiesels fand ich aber besser. Naja, also ich habe eine gute Entwicklung gemacht. Corona hat mir viele Sachen näher gebracht.
Okay, weil du vielleicht auch gezwungen warst,
ich war auf total ein paar gezwungen
Sachen zu konzentrieren.
Also ja. mein bester Freund hat halt eben eine Nierenerkrankung, ne, ist Hochrisikopatient. Und als das losging, sagte der zu mir, das war's dann jetzt. Ich sag, wie? Was war? Ne? Ja, und dann saß der mit Abstand zu mir und draußen mit einer Maske und dann habe ich das erstmal so realisiert, was da jetzt passiert, ne? Dass das mich betrifft tatsächlich. Ich habe ja jeden Tag weitergearbeitet an der Schule, ne? Trotz Lockdown. Eine Schulsozialarbeiterin arbeitet nicht von zu Hause, ne? Die ist in der Schule und auch meine Freundinnen sind da teilweise strenger mit umgegangen. Also nein, kann man so gar nicht sagen, nicht strenger. Also nochmal anders als ich. Also ne, ich habe das alles schon, oder wir als Familie ja auch mit meinen Töchtern, wir haben das schon alles den Regeln entsprechend gemacht und uns auch lange, lange, lange nicht gesehen. Mhm. Und dann musste es erstmal so die erste Aufregung und das Einpendeln dieser Situation brauchte es, bis ich dann auch meinen besten Freund wieder alltäglich sehen konnte und meine gute Freundin da und so. Viele Erfahrungen habe ich gemacht.
Okay. Aber ich höre raus, du hattest mehr Angst vor der Situation als dann wirklich.
Total. Also ich habe da am Anfang im Bett gelegen und habe Schnappatmung gehabt. Ich konnte nicht schlafen. Also ich habe mir sehr viel Sorgen um meine Kinder gemacht, um die Familien in der Schule gemacht. Also ist das, was ihr alles, ja, oder das, was alle hören, ne, was mehr genutzt wurde in Corona, also vom Sorgentelefon über Gewalt, Charité, die Zahlen, die da veröffentlicht wurden, das habe ich jeden Tag live erlebt. Das war schon eine Aufgabe. Und ich wusste nicht, sterben mir meine Kinder, können mir meine Kinder sterben? Daran kann ich daran sterben. Ich bin ebenfalls Risikopatientin. Also ich wusste, ich musste das alles erstmal lernen, was da kam. Und die Schnappatmung war irgendwann vorbei. Ich konnte irgendwann gut schlafen und wusste, ja. Also nicht, ich kriege kein Corona, sondern ich werde wahrscheinlich nicht dran sterben. Wenn ich es bekomme, bekomme ich es bitte nicht so, dass ich dran sterbe. Aber ich habe so ein paar Dinge veranlasst, weil mir so ein, ja, mir wurden einige Sachen bewusst. Von der Patientenverfügung über die Vorsorgevollmacht, über eine Verfügung fürs Konto für meine Tochter. Also das waren alles so Sachen, die ich geregelt habe.
Sinnvoll genutzte Zeit.
Ja, zwangsläufig. Aber jetzt habe ich es.
Ich wüsste gerne noch mehr über die Gefühlswelten, die bei dir ja dann ganz andere sind. Also jeder weiß oder viele wissen, ich weiß, wie es ist, ein bisschen drüber zu sein. Und laienhaft würde ich jetzt so rangehen, dass ich mir das im Kopf immer weiter steige. Also ich kenne auch dieses Gefühl, heute bin ich unbesiegbar, und das würde ich mir jetzt für mehrere Tage vorstellen, bis man aufklatscht, weil irgendwas oder halt wirklich der Körper sagt, hier ist die Grenze.
Richtig.
Ist das auch, also hat es einen Effekt auf das Selbstbewusstsein? Also findet man sich einfach königlich dann wochenlang?
Ja.
Und mega geil?
Ja. Mhm. Absolut übersteigertes Selbstwert. Mhm.
Hast du Freunde verloren durch deine Krankheit, Nein. Weil die damit nicht umgehen konnten?
Mein Freund, mein Partner. Mhm. Aber von dem habe ich mich getrennt. Weil er, also das wäre jetzt auch sehr lang, das im Detail zu erklären. Aber er hat mich kranker gemacht, als ich war. Also er hatte vor der Erkrankung eine ganz große Angst, also einen Heidenrespekt. Und der hat mir Sachen gespiegelt, die mir von meinen ganz engen Freunden niemand gespiegelt hat, auch nicht meine Arbeitskollegen oder die Menschen, mit denen ich alltäglich zusammen war. Aber das war seine eigene Angst. Ja. Also er hat die ganze Zeit einen viel zu großen Respekt gehabt, mit mir gesund umzugehen. Also nein, er ist Professor für Psychologie und hält sich lieber an die Bücher als
mal zu gucken, mit wem er es dazu
genau tun hat. Und konnte damit nicht umgehen. Er konnte damit nicht umgehen.
Absurd.
Total. Er hat immer Angst gehabt, dass ich es gibt so ein paar Klischees bei Bipolaren, und eine ist, die gehen mit jedem ins Bett und die geben ganz viel Geld aus. So. Und ich finde sowohl das eine sehr anstrengend. Ich habe ja keinen Freund, wenn ich mit jedem ins Bett gehen möchte, ne? Und das andere war ja einfach nicht da. Ich konnte ja gar kein Geld ausgeben. Ne? So.
Du konntest dem Klischee nicht entsprechen.
Also ich konnte einigen Klischees nicht entsprechen, anderen schon. Und aber wie gesagt, also es ist ja diesen Umgang mit der Erkrankung musst du lernen. Und du musst auch lernen und akzeptieren, dass du nicht mehr die bist, die du eigentlich bist, wenn du dein Medikament nimmst.
Aha.
Weil ich bin nicht mehr befeuert, sondern abgefeuert. Ich werde gebremst. Das ist ein, man nennt das auch Stimmungsstabilisator. Früher gab es das nur in Lithium. Ne? Ah. Also die manisch-depressiven haben ganz klassisch immer Lithium bekommen. Das ist heute nicht mehr so. Mein Arzt wollte mir sehr lange Lithium geben, bis er dann verstanden hat, dass ich kein Lithium brauchte, dass das nicht das Richtige für mich ist. Und da habe ich auch für gekämpft. Ich habe immer das eigenverantwortlich gemacht. Ich habe Medikamente genommen, aber auch das kann man ja eigenverantwortlich machen.
Also du hast dich dann richtig reingelesen und damit beschäftigt, richtig. Und die Gehirnchemie vermutlich auch irgendwie ein bisschen studiert, und um zu wissen, was geht da in mir vor und mit was kann ich wie dagegen ab.
Und was triggert mich? Das weiß ich auch genau. Was vermeide ich? Weiß ich auch genau. Was tut mir gut? Und zu akzeptieren, dass du nicht mehr die bist.
Schwer.
Total. Ja. Weil ich bin ein kreativ schaffender Mensch eher, und das ist ja auch das, was mich ausmacht. Also manche sagen dazu, boah, ey, die fängt 25 Sachen an, macht keins zu Ende, aber von den 25 mache ich 3 zu Ende, ist doch super.
Ja, und wenn es dir währenddessen gut geht, ist doch auch super.
Also. Ich weiß nur nicht, wie es meinem Umfeld dann geht. Nein, aber ne, dieses engere Umfeld weiß ja total Bescheid. Also es, bevor ich weiß, was mit mir ist, wissen die das. Also ich habe sehr enge Freundschaften. Also ich bin niemand für eine Bekanntschaft, ich bin eher für eine Freundschaft.
Klingt toll.
Ja.
Also dann, ja.
Mein Angebot.
Es klingt auch so, als wärst du wirklich gut, richtig gut aufgehoben.
Ich bin gut aufgestellt und ja, das doch bin ich.
Und eine Frage noch zur Selbstakzeptanz, die hatten wir auch schon in ein paar Folgen. Würdest du dir wünschen, es nicht zu haben? Oder ist es so, das macht mich ja auch mit aus? Oder?
Also wenn ich mir das aussuchen dürfte, welches dieser beiden Erkrankungen, die ich habe, welche ich behalten möchte, dann möchte ich bitte das ADHS-Syndrom behalten. Mhm. Die bipolare Erkrankung muss ich gar nicht haben. Mhm. Ich habe da auch immer wieder mit meinem Neurologen drüber diskutiert. Der sagt dann zu mir, glauben Sie es mir, Sie sind bipolar. Mhm. Weil ich immer sage, glauben Sie wirklich? Aber für den hat sich dann ja auch nochmal ganz viel geändert, als ich dann in Bochum die ADHS habe diagnostizieren lassen. Also das war dann auch nochmal ganz klar für ihn, ne, dass da zwei Sachen eben reinspielen.
Und sich so vermengen, dass man es nicht in den Büchern findet.
Ja, ja, genau. Nee, das findest du nicht.
Wie Nina gerade schon zu Recht gesagt hat, du bist ja schon sehr aufgeräumt, aufgehoben. Du hast ja auch einen weiten Weg hinter dir. Dann, wie du meintest, in Corona hast du dann noch eine Entwicklung gemacht. Es hört ja nie auf. Hast du so Wünsche, Ziele, Pläne, was dich und den Umgang mit deinen Erkrankungen betrifft für die nächste Zeit?
Ich würde mein berufliches Umfeld gerne verändern. Ja. Also ich gehöre nicht in eine Schule. Also doch, das schon auch. Aber die Schule müsste an einer anderen Stelle stehen. Also wenn ich diese Schule mit in die Natur nehmen könnte. Mhm. Also ich würde gerne in der Richtung arbeiten. Ich habe jetzt eine Zusatzausbildung angepeilt zur Umweltpädagogin. Und ich möchte mein Arbeitsumfeld so anpassen, dass ich mit meiner Persönlichkeit dem noch besser entsprechen kann, was ich eigentlich bin.
Ich hätte noch eine Frage, nämlich ob manche Leute doof reagiert haben, wenn du davon erzählt hast. Also weil, das habe ich auch schon mal gesagt, bei mir war das dann oft so eine falsche Schonung. So, nee, da können wir jetzt die Nina, ne, oder so, wir wollten da mit der Bahn hinfahren, kannst du das denn auch? Und so, und ich sage, ja Leute, ich bin groß, ich sag schon, ob ich kann oder nicht. Gab es sowas bei dir? Auch nicht.
Nein.
Hattest du dir von Anfang an die richtigen Freunde?
Ich habe keinen Bekanntenkreis, ich habe einen Freundeskreis. Ich lasse das mit den Bekannten. Ja. Ich bin kein Mensch für Smalltalk. Mhm. So, und außerdem bin ich ausufernd und also ne, in Erzählungen und ach, keine Ahnung. Und ich erwarte von meinem Gegenüber immer, dass der genau weiß, wo ich gerade bin. Mhm. Und das ist ja, ne, das ist ja eine unmögliche, unlösbare Aufgabe. Mhm. Und ich weiß manchmal nicht, was sind jetzt gerade hier so die gesellschaftlichen Konventionen. Mhm. So, was macht man denn da jetzt? Einen Satz sagen, kann ich nicht. Welchen von den 25 sage ich denn? Also ja, es ist wirklich. Das ist, weil dann ploppt da was, da und so
also
weiter.
Also dein Gehirn ist immer laut.
Mein Gehirn ist, ja, das hast du schön gesagt. Mein Gehirn ist immer laut.
Ja.
Ja. Das Gehirn arbeitet immer, auch wenn ich lese.
Dann geht dann, ist noch so ein Nebenstrang, so eine Nebenproduktion.
Oh, nicht nur eine.
Mhm. Gut.
Ja. Also ich habe die Bücher auch direkt wieder vergessen. Aber das ist super, ich kann meine Bücher 7-mal lesen. Nein, wirklich, ich meine das wirklich ernst.
Ja. Sorry.
Das ist eigentlich recht preiswert dann eigentlich.
Ja. Ne? Ja. Ich habe ein viel größeres Glück. Ich habe eine Freundin, die ist Buchhändlerin. Mhm. Und die schickt mir Buchpakete.
Das ist wirklich cool. Mhm.
Die arbeitet in einer der ältesten Buchhandlungen Deutschlands. Tolles, tolles Haus. Und sie hat einen guten Geschmack.
Und weiß, was du brauchst, weil du es ja eh wieder vergisst. Aber für den Moment muss es dir ja trotzdem gefallen.
Schwierig wird es, wenn sie irgendein Buch von mir wieder haben will.
Mm.
Das ist schwer. Und selber nicht mehr den Titel weiß. Ist doof dann, ne?
Nina, hast du noch was?
Nee, so spontan nicht.
Hast also, du noch was du der Welt mitteilen möchtest?
Ja, Einsicht. Das möchte ich wirklich jemandem mitgeben, der sich so dagegen sträubt, dass er eventuell psychisch krank sein könnte. Also ein Einsehen, dass es so ist und dass es kein Makel ist. Im ganzen Gegenteil, sondern dass es dich beflügeln möchte ich das nicht nennen. Das bringt dich auf andere Wege.
Aber eine Gewissheit zu erlangen über sich und damit dann
umgehen zu lernen. Und die Einsicht meine ich eben auch, ne? Also ich habe dann ja auch bipolare Menschen kennengelernt, die haben keine Einsicht in ihre Erkrankung und nehmen zum Beispiel ihre Medikamente nicht. Mhm. Und das ist fatal. Ja. Also und da überleben auch nicht alle. Mhm. Ne? Und das hat mich daran wirklich geschockt. Und dass ich manchmal so doofe Sachen gemacht habe in totaler Selbstüberschätzung. Zum Beispiel, dass ich über Fabrikdächer kletter. So. Und darunter ist der Abgrund und ich bin nicht gesichert. Das ist total bescheuert. Das mache ich nicht mehr. St. Servatiuskirche mit Gerüst drumrum. Ich war oben. Ich war dabei.
Ja, wenn man nicht abstürzt, ist es eine gute Story. Kann man richtig. Nicht anders sagen.
Ja, wenn man abstürzt, ist auch eine gute Story, aber für andere.
Man erzählt sie nicht mehr selber.
Das stimmt, ja.
Okay, also hast du auch oft einfach schweinemäßig Glück gehabt, dass du hier noch
sitzt. Total viel. Mhm. Total viel. Das sage ich auch, ich habe immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden. Die Menschen verstehen das nicht unbedingt, was ich damit meine. Ne? Aber das habe ich, weil ich könnte auch schon tot sein.
Ja, ich muss direkt an den Satz, den Schlüsselsatz denken mit dem, haben Sie einen Hang zum Risiko? Das,
genau.
Eieiei. Ja,
dann wünschen wir dir, dass du weiter auf der Sonnenseite des Lebens stehst.
Und nicht mehr auf Fabrikdächern kletterst.
Nee. Nee, aber ich meine, es kam ja auch noch das Alter dazu, kam ja viele Sachen dazu. Ne? Und heute kriege ich Videos von meinen Töchtern, wo die Sachen machen, wo ich denke, oh, bitte nicht. Ja. Na, so, und da haben sich dann halt einfach, das hat sich gedreht. Ja. Das machen jetzt andere für mich.
Okay.
Mach das nicht mehr.
Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Geschichte.
Und deine Offenheit.
Ja, danke euch. Spaß gemacht.
Und wir, Nina, wir hören uns dann gleich nochmal.
Ja, das tun wir.
So, da sind wir wieder.
Ganz schön viel gelernt habe ich.
Ja, aber ich bin noch ein bisschen platt, muss ich sagen.
Ja, das bin ich auch.
So, also eigentlich hätte man vielleicht auch zwei Folgen daraus machen müssen, weil sie nur mal zwei Störungen hat. Und beide sind ja irgendwie für sich schon komplex. Ich war manchmal so ein bisschen, ich bin im Kopf immer hin und her gesprungen und dachte, eigentlich wäre es vielleicht besser, nur eine Störung erstmal zu behandeln.
Ja, aber das ist vielleicht auch nicht möglich, ne? Wenn man zwei hat und mit zweien lebt, dann...
Ja, genau. Ich musste nur viel nachdenken und jonglieren die ganze Zeit.
Ja, mir ist aufgefallen, es ist so das erste Mal gewesen, dass wir mit jemandem gesprochen haben, wo ich vorher wirklich bis auf ein paar Klischees nichts, gar nichts wusste. Mhm.
Ja.
Stimmt das überhaupt? Nee, bei Peter hatten wir auch nicht so viel Ahnung. Aber da hatte ich irgendwie schnell ein Gefühl dafür. So, es war mir persönlich und meinen Störungen näher. So.
Es war auch zum ersten Mal jemand, also es ist, glaube ich, für die meisten aufregend, vor so einem Mikro zu sitzen, und die müssen auch für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, man muss schon mit einer gewissen Disziplin da reinreden. Ihr werdet ja auch hören, dass der Sound nie gleich ist, in welchem Raum wir sind, wie die Leute das machen. Mhm. Und deswegen Hut ab vor Alexandra, das war jetzt die erste, die aufgrund ihrer Störungen da echt auch, das war für die super anstrengend, und richtig viel Arbeit, still vor diesem Mikro zu sitzen und da reinzureden.
Ja, das war richtige, das war ein Knochenjob für Alexandra. Ja,
das hatten wir so auch noch nicht.
Ja. Deshalb haben wir auch eine Pause gemacht.
Ja, genau. Das war aber auch super. Ja. Dann machen wir jetzt auch wieder Pause, ne? Zwei Wochen lang, würde ich sagen.
Ja.
Oder hast du noch was?
Nö, eigentlich nicht.
Ja, dann.
Erstmal Urlaub.
Stimmt, du fährst in Urlaub. Hm? Holland, ne?
Jep.
Gut. Viel Spaß.
Danke, Schatz.
Bin gespannt, was du mir mitbringst. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.